Couch. Couch. Hallo und herzlich willkommen zur 214. Folge unserer und eurer Brüllaffen-Couch. Mein Name ist Spritti und ich führe euch heute durch den Abend gemeinsam mit meinen Partnern Apfelkern.
Hallo.
Und Markus.
Hallo.
Ja, ihr beiden, das ist ja schön, dass wir alle drei wieder gemeinsam hier auf der Couch sind.
Stimmt.
Das gibt bestimmt eine tolle Fete.
Yay! Hey.
Jetzt we're gonna wir have a party. Schlagen.
Ach so. Bevor wir mit der Action beginnen, haben wir noch etwas Feedback. Elkfisch hat uns wieder geschrieben. Er freut sich, dass Spritti wieder da ist. Ah. Und hat aber noch Angst vor den Menstruationstassen, die ihn etwas verstört zurücklassen.
Mit einem Tassen-Emoji dahinter.
Ja. Und dann noch etwas Persönliches für mich von Chris Kaiser, der mich willkommen zurückheißt und sich freut, dass ich als Einziger hier auch mal öffentlich sag, was Sache ist und was sich sonst niemand traut und erklärt, wie die Masern verteilt wurden.
Ah. Ja.
Ihr erinnert euch vielleicht, die Chemtrails sind schuld.
Stimmt.
Ja.
Da hast du mal wieder die Wahrheit gesprochen.
Natürlich. Es braucht immer einen Mutigen, der die Wahrheit ausspricht. Ich bin der Donald Trump, der Brüllaffen-Couch.
Okay. Immerhin hast du nicht erzählt, es wurde durch Menstruationstasten verteilt. Das beruhigt ja Elkfisch und mich schon mal.
Ja. Gut.
Ich glaube, dass das Thema Menstruationstassen verstört vor allem Männer. Ich finde, Frauen haben das immer alle sehr interessiert und positiv aufgenommen.
Ja,
und Männer waren
dieses,
so,
ew. Allein dieses Wort klingt halt so komisch. Das ist schon.
Ja.
Und es ist auch so ungewohnt und wir haben eh keine Ahnung, wie sowas abgeht. Und naja, ist doch wahr.
Ja. Also ich glaube, das Problem an dem Wort ist einfach, dass Tasse normalerweise ein Gegenstand ist, aus dem man trinkt oder irgendwas zu sich nimmt. Und deswegen ist das vielleicht manchmal ein bisschen merkwürdig.
Ja, das stimmt.
Aber gut, bevor wir weiter mit Politik machen und die Wahlen analysieren, willst du noch irgendwas loswerden zu unserer aller Lieblingsinsel?
Ja, genau. Ich war ja letzte Woche weg und da wollte ich nur ganz kurz sagen, weil du hattest in der Pre-Show gesagt, dass in der Verwandtschaft jemand ein Angebot ergattert hat. Und da ist mir zu eingefallen, dass ich auf Texel jetzt gesehen habe, wie ein Lamm geboren wurde, wie ein Schaf ein Kind geboren hat. Und oh Gott. Das ist
so ein Angebot für Schaffleisch, habe ich gesehen. für Lammfleisch.
Ja, für Lammfleisch auch noch, genau. Und da ist, also erstmal ist das schon eine besondere Erfahrung, sag ich mal. Man sieht ja nicht alltäglich, weiß ich, oder ich zumindest nicht, Tiere gebären. Und was das auch irgendwie für eine Prozedur ist, wie dann, also das war extra, es gibt da so ein Bauernhof auf Texel, da bezahlt man 5 € Eintritt pro Person. Kinder sind, glaube ich, ein bisschen günstiger. Und da kann man dann im Sommer sehen, wie dann die Schafe getrieben werden von Hund. Aber jetzt zu dieser Jahreszeit werden ja vor Ostern die ganzen Lämmchen geboren. Und dann sind da halt, weiß ich nicht, 20, 30, vielleicht sogar 40 trächtige, sagt man trächtige, ja, ne, Schafe. Die dann, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, wenn man da an einem Tag vorbeikommt, dass man auch sieht, wie ein Lamm geboren wird und ja, wie der Bauer dann auch mithilft, das da rauszuholen. Und da ist natürlich schon eine relativ blutige Angelegenheit auch. Und die Schafe, die dann schon die Prozedur hinter sich haben, die sehen dann auch nicht so ganz sauber aus. Also die werden nicht sofort in eine Badewanne gesetzt und so, ne? Das ist alles noch. Also auf jeden Fall, was mir dazu eingefallen ist, ich weiß nicht, ob ich vielleicht, also das ist so eine Doppelmoral oder so von mir, oder ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht Vegetarier wäre, wenn ich Tiere selber schlachten müsste. Ich weiß, glaube nicht, dass ich das hinkriegen würde. Also ich esse natürlich gerne Fleisch und alles sowas, aber ich habe da mal wieder gesehen, Lammfleisch zum Beispiel, ich esse zwar jetzt, also kann ich glaube ich an einer Hand abzählen, wie häufig ich schon Lammfleisch gegessen habe, aber das sind ja dann halt Tiere, die maximal ein Jahr alt sind, ne?
Im Katharinenhof habe ich sehr lecker Lamm gegessen, das letzte Mal, ich glaube.
Ja?
Oh. Ja.
Ja.
War sehr gut. Mm. ja, natürlich, ich weiß auch nicht, ob ich Tiertür. Aber ich denke mal, wenn du das irgendwie drauf hast, dann ist ja jetzt auch nicht so, dass die Bauern gleichzeitig Vegetarier werden.
Nee, Quatsch.
Also, es gibt bestimmt auch welche, aber die
Nee, mir ist halt nur so aufgefallen, da waren halt auch total viele Lämmer und das war natürlich auch extra so, man konnte dann, was stand da irgendwie drauf, Lämpchen knuddeln oder so ähnlich oder so, ja. Ne? Konntest du die dann streicheln und da geben die dir dann eins, wo du die dann in den Arm halten kannst und so. Und da stelle ich mir nur so vor, wie so ein unter ein Jahr altes Lamm dann, ja, Lammsteak.
So erst hältst du sie auf dem Arm und dann auf der Gabel.
Genau.
Das nächste Mal sehen wir uns wieder auf dem Teller.
Das ist halt traurig. Aber hast du schon mal überhaupt ein Tier so zum Selbstverzehr geschlachtet?
Ich nicht, ne. Also ich habe mal Insekten versehentlich und vielleicht auch als Kind sogar mal absichtlich getötet, weiß ich nicht. Ameise oder so. Aber sonst alles, was so größer ist, habe ich noch nicht.
Naja, da sind wir wahrscheinlich, also so als Stadtkinder oder so, auch irgendwie so mindestens eine Generation zu spät dran.
Ja.
Also ich weiß, als meine Mutter noch klein war, da hatten meine Großeltern auch noch so nebenher Bauernhof so ein bisschen. Also sie hatten noch ein paar Felder, die sie bestellt hatten, die hatten noch ein paar Hühner hinten im Garten und so Sachen.
Ja.
Aber und es wurde halt auch mal der Hase im Keller ausgenommen, so Sachen. Aber das war dann zu Ende.
Das Einzige, was ich mal so gemacht habe, ist einen Fisch auszunehmen.
Mhm.
Und Opa beim Hühnerschlachten zugucken, aber selber gemacht, das war mir auch gruselig. Erst knuddelt man die und freut sich, dass sie Eier legen und dann kommt Opa und sagt, guck mal, morgen gibt's Suppenhuhn.
Ja, Fisch habe ich auch schon gemacht, das stimmt. Ja. Fisch werden ja auch so ein bisschen diskriminiert, ne? Das sieht mir dann nicht so an.
Als nicht echte Tiere. Anderes. Genau.
Ja. Ich habe auch schon mal lebendige Dings in heißem Wasser gekocht.
Hummer?
Nee, Muscheln.
Ach so.
Oh ja.
Ja, die armen Muscheln.
Ich finde das ja auch immer interessant, wenn dann so zum Beispiel auf Texel oder irgendwo an der Nordsee generell dann die noch lebende Tiere da in den Aquarien sind, die man sich dann quasi bestellen kann zum Essen oder auch zum Mitnehmen. Ne? Oh. Und dann auch so, keine Ahnung, vielleicht kommt man da auch mit Kindern hin oder so und die sehen dann auch die Tierchen da. Ja, Mama bestellt sich das jetzt. Ja.
Wir hatten das früher auch hier da, als es noch Wertkauf gab, im Supermarkt, der jetzt, was ist das jetzt? Jetzt ist es Real. Dazwischen war es Walmart. Die hatten eine richtig gute Fischabteilung und da waren halt auch mit Aquarien, wo die und so weiter, wo die Fische und alles noch lebendig rumgeschwommen haben. Und dann konntest du halt auch sagen, dass du den willst und dann wurde er rausgenommen und kurz drauf kam er dann verpackt bei dir in den Beutel.
Ich meine, das ist dann frisch. Immerhin.
Ja. Naja. Gut, sollen wir mal mit dem Rest loslegen?
Ja.
Mit den unerfreulichen Sachen.
Ja. Also man muss wissen, dass ich AfD-Unterstützer bin. Gleich voraus. Nein. Also es hat sich so zugetragen. Ich bin schon seit Wochen genervt von der AfD und dass die so viel Zuspruch erhalten und finde das immer schrecklich, wenn dann, wenn ich sowas im Fernsehen sehe oder wenn ich irgendwo in Sachsen-Anhalt oder Sachsen Leute sprechen höre, was das alles, wie schlimm das alles ist jetzt, dass die ganzen scheiß Ausländer und Neger nach Deutschland kommen und da kriege ich immer total den Hals. Auf jeden Fall war es jetzt so, nachdem die Landtagswahl da halt so ungünstig ausgegangen ist, wie ich finde, in einigen Bundesländern da, habe ich dann viel Medien geschaut, so YouTube-Clips und auch im Fernsehen, was da alles so abging bei der Landtagswahl und Hochrechnung und sowas. Und ich habe jetzt zwar
Christ.
Ja, ich weiß. Ich habe jetzt zwar nicht genau die Beiträge wiedergefunden, die ich eigentlich meinte. Das war dann, ich habe dann zum Beispiel, ich habe dann geschrieben bei Twitter, wann lernt man eigentlich als Politiker so dämlich zu sülzen wie ein Politiker? Und da hat jemand zurückgeschrieben, darauf und German Student, also mein Twitter-Handle, unterstützt die AfD, weil ich das halt geschrieben habe. Und das hatte ich nicht ganz verstanden, weil er meinte halt einfach, das wäre halt auch ein Argument von den AfDlern, dass man, alle anderen wären ja unwählbar, weil die so einen Dünnschiss labern und man muss deswegen die AfD wählen. Aber ich meinte das eigentlich gar nicht so genau, sondern ich meinte eigentlich, dass die immer so ein oberflächliches Gelaber machen und dass das irgendwie so unmenschlich wirkt bei denen, als würden die irgendwie ausschließlich darauf aus, seine Parteilinie zu verfolgen und nach einem Buch reden oder so.
Aber das ging ja weiter, das hat ja etwas länger gedauert, wo er dir seine Meinung reindrücken wollte, als ob man Politiker, nur wenn man Politiker scheiße findet oder nervig findet oder die Art und Weise, wie sie rüberkommen, dann ist man gleich ein AfD-Wähler, nur weil AfD-Wähler auch irgendwas gegen die etablierten Politiker. Ja. So dämliches Argument und so dumm rübergebracht. Könnte ich aber gerade mal.
Sag nicht zu viel. Es ist. Ich sag jetzt nicht.
Deine. Da könnte ich aber gerade mal mich aufregen. Also.
Ja, genau. Also, noch ganz kurze Einspieler zum Beispiel. Was ich auch zum Beispiel interessant fand, ist, die AfD hat ja relativ hoch abgeschnitten und ist ja irgendwie auch klar, dass das, hoffe ich zumindest, auch die normalen demokratischen Parteien das nicht gut finden. Aber, sag ich mal zum Beispiel Malu Dreyer, die natürlich auch einen positiven Wahlsieg mitgenommen hat, dann irgendwie auch null darauf eingeht, so im ersten Kommentar.
Ja, ich bin glücklich. Es war ein toller Wahlerfolg für die SPD. Für mich ist es wunderbar, es ist ein toller Tag. Und ich bin jetzt einfach nur glücklich und heute wird gefeiert.
Und was sagt Ihr Bauchgefühl? Wie kam das, diese finanzielle Wende, wenn man die Umfragen vorher sieht?
Na, mit Bauch hat das manchmal nichts zu tun, aber im November lagen wir noch 10% hinter der CDU und wir haben dann uns Stück für Stück hochgearbeitet. Ich glaube, der Parteitag in Ludwigshafen war schon ein super Auftakt. Die Partei hat gekämpft bis in die letzte Minute und ich denke auch, dass die Bürger und Bürgerinnen einfach mir vertraut haben als Ministerpräsidentin und dafür will ich mich wirklich auch sehr, sehr, sehr bedanken.
Aber und welche Koalition streben Sie jetzt an?
Ich strebe heute gar nichts an, sondern heute werde ich feiern. Danke ganz herzlich den Bürgern und Bürgerinnen und meiner SPD. Und alles andere machen wir dann.
Ja, also ich finde, da ist manchmal zu viel Party und so, obwohl ich jetzt gar nicht das so schlimm finde, dass die SPD da Stimmen gewonnen hat. Aber dass da einfach so, dass das manchmal so wirkt, als warum kann man nicht einfach sagen, ja, scheiße, die Assis von der FDP haben so viele Prozente hier geholt. Was AfD. Soll das?
Also FDP auch, aber.
Also FDP, okay. Du
meinst, die haben ja nicht viel geholt. Ja. Die haben ja nicht viel geholt.
Ja, gut, bei uns sind sie wieder in den Landtag eingezogen.
Ja, zum Beispiel fand ich das auch so bei Julia Klöckner, auch aus Rheinland-Pfalz. Die hat ja eigentlich kein gutes Ergebnis reingeholt und bei ihr hört man eigentlich auch fast nur Positives.
Guten Abend allen zusammen. Erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Sie haben das und ihr habt das alle mitbekommen. Das war ein wahnsinnig, ja, auch engagierter und ich denke auch spannender Wahlkampf. Und mein erster Dank und meine ersten Worte, und ich bitte das die Journalisten auch zu verzeihen, die vor dem Schloss schon von mir einen O-Ton haben wollten. Aber ich habe gesagt, das erste Wort heute Abend, das gilt allen meinen Wahlkämpferinnen und Unterstützern und Wahlkämpfern und der Partei, den Christdemokraten hier in Rheinland-Pfalz. Dankeschön, ihr habt gekämpft, ihr habt mobilisiert und wir waren geschlossen wie noch nie. Ganz herzlichen Dank.
Ja, geschlossen wie noch nie. Ja, also das hat sie dann halt auch, ich spiele das jetzt nicht alles ein, ich hätte da jetzt noch mehr Einspieler zu, wo sie halt in anderen Talkshows, wo das ein paar Stunden später ist, eigentlich genau das Gleiche nochmal sagt, ohne irgendeine Selbstkritik, ohne einen Hinweis darauf, dass auf die AfD, und das finde ich irgendwie so merkwürdig.
Das Schlimmste war ja der Typ in Baden-Württemberg, der die Wahl eindeutig verloren hat und alles, aber dann irgendwie so erzählt, dass Grün-Rot ist abgewählt worden und deswegen war das ein toller Wahlerfolg und so weiter. So, wo du denkst, Alter, hast du irgendwelche anderen Ergebnisse gesehen als ich? Du bist voll gegen die Wand gefahren mit dem, was du gemacht hast. Dasselbe bei der Klöckner, die hat sich das ja auch selbst versaut.
Ja.
Ne, mit ihrem Schlingerkurs und wo sie erst neben Mutti die ganze Zeit Wahlkampf gemacht hat und dann sich auf einmal gegen Mutti gestellt hat, mit dem aus Baden-Württemberg zusammen und auf einmal gegen die Flüchtlingspolitik war. Da hat sie sich alles selbst eingebrockt, dass sie da ihren Vorsprung verspielt hat.
Ja.
Und dann kommen da so, wo du denkst, die sind von einem anderen Stern, wenn da einfach einer mal sagen würde, ja, irgendwas ist schiefgelaufen, es ist scheiße gewesen, das wird man, glaube ich, als Wähler den auch nicht als Schwäche auslegen, sondern irgendwie auch so als Charakter.
Ja, das ist so ein ähnliches habe ich auch noch von Rainer Haselhoff von der CDU aus Sachsen-Anhalt. Der meinte, hat sich dann halt darüber gefreut, so wie ich das verstanden hatte, dass Rot-Grün keine Mehrheit mehr hat. Aber dafür hat ja die AfD 24% Zuwachs bekommen. Ich kann ja noch vielleicht noch einmal diesen abspielen.
Wir sind bestätigt worden. Wir haben fast das gleiche Ergebnis wie vor 5 Jahren. Aber inzwischen eine Partei, die mit fast 25 oder 24% im Parlament ist, zusätzlich zu rechnen. Das Das heißt, das ist eine völlig andere Konstellation. Und dass wir sogar in absoluten Zahlen mehr Stimmen als vor 5 Jahren auf uns ziehen konnten, zeigt, dass wir zumindest als Christlich-Demokratische Union hier in Sachsen-Anhalt nichts falsch gemacht haben.
Man kann sich auch schön rechnen, oder?
Ja,
genau. So ein bisschen Pipi Langstrumpf-Politik. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Hauptsache nicht sagen, es war scheiße.
Ja. Und um das ein bisschen zu relativieren, vielleicht den letzten noch. Ich habe ja geschrieben, wann lernt man eigentlich so dämlich zu sülzen wie Politiker? Da fand ich eigentlich von Katrin Budde von der SPD in Sachsen-Anhalt, die dann doch irgendwie ein bisschen kritikfähig war und dann auch, finde ich mal, halbwegs Tacheles geredet hat.
Zufriedenheit sieht ganz anders aus. Die deutlichen Verluste, die wir haben hinnehmen müssen, die sind wirklich eine schwere Schlappe. Also wir haben auch nicht damit gerechnet, das gebe ich ganz ehrlich zu, dass es einen solchen Erdrutsch geben wird bei der SPD. Aber umso wichtiger, dass wir gucken, wieso und wieso so viele Protestwählerinnen und Protestwähler einfach zur AfD gegangen sind, anstatt den etablierten Parteien zu glauben oder auf sie zu setzen, dass sich etwas ändert. Und das müssen wir in den nächsten 5 Jahren dramatisch verändern. Das darf so nicht weitergehen.
Protestwähler. Ich finde es ja auch spannend, vor ein paar Jahren waren ja die Piraten so als neue Partei und als Alternative zu den etablierten Parteien, aber das hat sich nicht so extrem durchgesetzt.
Mhm. Was ich auch, ich habe schon so oft gehört, ne, also, dass man halt einfach AfD aus Protest wählt, einfach nur aufgrund der Flüchtlingspolitik. Weil man keiner anderen Partei das zutraut, irgendwie was zu machen gegen die Ausländer und so. Aber dabei, selbst wenn man so denkt, ne, was ja eigentlich schon schlimm genug ist, finde ich, selbst wenn man so denkt und sagt, jetzt Grenzen müssen 100% zu, dann kann man, auch dann kann man nicht AfD wählen, wenn man sich mal anguckt, was die alles vertreten, ne? Und meistens sind das ja auch diejenigen, die dann die AfD wählen, die bei einer Regierung oder bei einer klaren Mehrheit der AfD eigentlich auch verlieren würden. Ja, natürlich. Sozial,
also, ne? Wenn man sich mal richtig mit dem Programm der AfD auseinandersetzt, dann fällt auf, dass vieles der Politik genau gegen ihr eigenes Klientel gerichtet ist.
Ja.
Von den Sachen, was sie machen. Nur das interessiert halt niemand. Weil du hörst ja auch die Argumente von denen, dass dann ja, einfach mal denen da oben eins auswischen.
Genau.
Dass man sich damit selbst in den Hintern tritt, das ist denen halt nicht bewusst. Eventuell wird es ihnen früher oder später bewusst, wenn sie das dann mal merken, wie die Politik da abläuft. Momentan war das einfach nicht der Fall. Und
ja.
Es ist halt schon erschreckend, wie stark die sind. Aber da sind auch, ich finde, die etablierten Parteien zum Teil mit dran schuld. Allein wenn du jetzt siehst, dass direkt danach auf jeden Fall alle so getan haben, wir müssen jetzt auch das tun, was die AfD sagt, gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge, weil
ja, genau.
Die machen damit Erfolg. Es hat keine Sekunde gedauert, da hat aus Bayern schon wieder der Seehofer gegrölt und hier der andere diese andere Außenseiterpartei da, FDP, ja. Der Lindner, auch als erstes wieder direkt gesagt, ja, da muss man jetzt auch mal die Flüchtlingspolitik verändern. Natürlich, man geht gegen die vor, indem man genau das macht, was sie wollen. Das ist absolut die richtige Taktik. Also da habe ich mich auch an den Kopf gefasst.
Ja, und das war ja auch schon kurz später. Ich meine, das sind dann teilweise aber auch Leute, die irgendwo schon einen ordentlichen Posten haben, von der CDU zum Beispiel, dass man sich dann doch mit den Inhalten der AfD auseinandersetzen muss, ne? Und bla bla bla. Ja, das ist eigentlich schon schlimm.
Ist halt auch so ein Problem, wenn man zum Beispiel, also erstmal, ich habe das ja nicht so gemacht wie du. Ich habe mir angeschaut, wie die Ergebnisse sind. Und sobald die Interviews und die Elefantenrunden und so weiter da begonnen haben, habe ich ausgeschaltet.
Ja.
Weil ich kann mir das nicht mehr antun. Da kriege ich eh zu viel. Aber ich kann mir auch die Polit-Talkshows nicht anschauen mit den ganzen Plattitüden, die Politiker da ablassen.
Ja.
Und ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwas von der AfD anzuhören, die ja auch dann überall da aufgetaucht sind wegen ihrem Erfolg.
Ja.
Aber ich habe von Gabriel noch mal was gesehen. Und dann merkst du halt auch, wie die scheinbar auch so ein bisschen entrückt sind von den Wählern. Dass es da kein Wunder ist, dass es mir da auch Probleme macht, dass ich die irgendwie wählen würde. Weil das Anspruch und Attitüde und Art und Weise ist alles noch wie zur Ära von Helmut Schmidt. Aber die gehen halt stramm auf die 10% zu. Und da ist das halt auch nicht mehr angebracht. Und du denkst halt auch einfach, so wie die rüberkommen und wie sie erzählen und so von oben herab, dass die halt die Hierarchie nicht so genau im Blick haben, dass sie nämlich unterm Volk stehen. dass das Volk eigentlich über ihnen steht. Und du denkst, dass sich das irgendwie so verdreht hat, wie die da rüberkommen. Genauso wie diese ganzen Politiker, als die AfD in den Umfragen auf einmal so erfolgreich war, wo sie dann gesagt haben, diese Leute, das sind halt irgendwelche, das sind alles, das sind ja keine Menschen oder sind Arschlöcher oder sonst irgendwie sowas. Mhm. Irgendjemand, ich meine, im Osten hatte was ziemlich Krasses gesagt. Und dann denke ich, ja, so gewinnst du die Leute auch nicht zurück. Da musst du anders rangehen. Das ist dasselbe, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe oder woanders.
Ja.
Aber das ist dasselbe, wie wenn Fußballfans Ausschreitungen machen und dann sagen die Vereinsbosse oder sonst irgendjemand, ja, das sind ja keine Fußballfans, das sind keine Fans von unserem Verein. Dann denke ich mir, doch, natürlich, es sind Fans von eurem Verein. Das gehört auch dazu. Und wenn ihr da irgendwie die erreichen wollt, dann müsst ihr da anders rangehen. Dann könnt ihr die nicht einfach so ausschließen. Ja. Und so tun, als wäre es nicht euer Problem. Und das ist dasselbe jetzt, wie die teilweise mit den AfD-Wählern umgehen. Und wenn ich da so einer wäre und würde dann noch beleidigt werden von irgendeinem Politiker, dann würde ich mir doch dreimal überlegen, dass ich wieder von der AfD mich entferne und wieder irgendwas anderes wähle.
Ja. Und was ich irgendwie auch festgestellt habe, ist, dass die Politiker irgendwie schon so einen bestimmten Slang drauf haben, wie ich ja gesagt habe, Sülzen und sowas, ne? Ich habe dann manchmal das Gefühl, dass, weiß ich nicht, so ein Bürgermeister vom 50.000 Einwohnerort eine ganz andere Sprache drauf hat oder versucht halt mit den Menschen normal zu reden. Und wenn man dann so eine Polit-Talkshow hört, das ist irgendwie, ich könnte schon nach 2 Minuten eigentlich einschlafen, ne? Also von dem, was die erzählen. Oder ich weiß nicht, ob die dann schon so einen Tonus drauf haben, der das so lang weilig macht, ich weiß
deswegen
nicht.
Deswegen kann ich mir das ja nicht antun. Das ist höchstens dann interessant, wenn irgendjemand von außerhalb, der nicht in diesem Politikapparat drinsteckt, reinkommt.
Ja.
Also nicht jetzt irgendein Promi, den sie warum auch immer einladen, das verstehe ich ja auch nie, aber irgendjemand, der Ahnung hat und ganz gut von der Rhetorik her ist, aber halt nicht aus dem Politikapparat kommt und dann halt nur was völlig anderes sagt. Und dann wird das interessant, wenn die dann so ein bisschen von ihrem Schema F abweichen. Aber ansonsten kannst du ja 80% vorhersagen, was sie sagen werden.
Ja. Ja, auf jeden Fall hat die Wahl für mich auch irgendwie wieder gezeigt, dass eigentlich das, ich sag, der Flüchtlingszustrom das ausschlaggebende Argument dafür war, dass die jetzt so viel Zuspruch gewonnen haben. Also weil viele sich wahrscheinlich einfach gedacht haben, hier keine Ausländer mehr rein, ohne vielleicht auch genau zu schauen, was da jetzt eigentlich passiert und was vielleicht gerade auch die Regierungsparteien versuchen, um das irgendwie auch europäisch zu verteilen oder die Last auch zu verteilen. Ja. Und dass das eigentlich für viele das ausschlaggebende Argument war, Grenzen zu, wir wählen AfD und das meiner Meinung nach nicht gut durchdacht war, so zu wählen.
Könnt ihr euch eigentlich noch dran erinnern, damals, als die AfD, als man gedacht hat, ach, was für ein paar Hanseln von verkappten Euro-Kritikern.
Ja.
Ja, die verschwinden schon wieder in der Versenkung.
Ja, wo sie dann teilweise auch von der Presse hochgeschrieben wurden, wo sich dann die Presse gewundert hat, wieso sie auf einmal so groß sind. Weil damals wurden die noch hofiert. Der wurde dann auf den Piraten rumgetreten oder sonst irgendwie was. War auch zu Recht teilweise, was die Piraten gemacht haben. Ja. Aber da wurde die AfD teilweise auch hofiert von der Presse. Und jetzt auf einmal schaut man sich halt um, was da draus geworden ist.
Ja, die Presse hat die doch auch hochgeschrieben, weil die waren immer irgendwie in den Nachrichten. Und als dann der Bruch mit, wie hieß er denn jetzt, der Dings, der ehemalige Parteivorsitzende stattgefunden hat, da hieß es eigentlich auch, ich meine auch aus der Presse und auch von vielen, was ich sonst so gehört habe nebenbei, ja, jetzt sind sie unwählbar, ne? Also jetzt ist quasi nur noch der rechte Teil der AfD da, der extreme Teil. Aber dann haben sie sich irgendwie wieder gemausert und haben es jetzt irgendwie doch noch geschafft.
Ich glaube, sie wurden halt auch in der Zeitung so hofiert, wie ihr es nennt, weil keiner dachte, dass die jemand ernsthaft wählt. Weil man dachte, Gott, was für eine verrückte Sache. Die wählt eh kein Schwein, das ist Piraten Nummer 2.
Ja.
Verschwinden schon wieder.
Es ist viel schief gegangen. Auch natürlich die ganzen anderen geistigen Brandstifter wie Seehofer und Co., die dieselbe Rhetorik an den Tag legen und natürlich das auch mit unterstützen. Und hoffen, dass die Leute sie wählen, aber das machen sie halt nicht. Sondern da wird dann richtig Protest gewählt und dann wird AfD gewählt.
Ja, und dann auch noch immer der Hintergrund, dass anscheinend auch die größten Zusprüche für ausländerfeindliche Politik an den Bundesländern sind, wo eigentlich am wenigsten Immigranten wohnen, ne? Also so, dass da, ich schätze mal in Berlin zum Beispiel, wo jetzt mehrere sind, dass da zum Beispiel so eine Wahl komplett anders ausfallen würde. Ja. Vermute ich, hoffe ich.
Ja, naja. Können wir noch was Positives sagen? Die Wahlbeteiligung.
Es stimmt, die ist angestiegen.
Das also
die,
ich glaube, hier in Rheinland-Pfalz war es paar 70 oder so.
Ja.
Das war schon, also eigentlich ist es schon sehr geil. Vor allen Dingen, aber glaube ich, räumt es dann auch mit dem dämlichen Gerücht auf, so von wenigen, die nicht wählen gehen, unterstützen die rechten Parteien.
Ja.
Wie man gesehen hat, war das diesmal völlig anders. Da hätten sich einige vielleicht gehofft, dass die Wahlbeteiligung niedriger wäre.
Stimmt. Ja.
Aber nee, das ist irgendwie, also ich würde nicht nur sagen, dass nur die AfD oder das dazu beigetragen hat, das ist natürlich Quatsch, aber wir hatten, das war alles auch ziemlich eng. Ich meine, hier in Rheinland-Pfalz hat die Klöckner, haben sie ja schon zur Nachfolgerin von Merkel hochgeschrieben teilweise. Mhm. Und die hat hier ja, keine Ahnung, mit fast 10% oder so vorne gelegen. Und ja, auf einmal war es halt ganz knapp und jetzt ist es ganz anders noch ausgegangen. Das war halt auch schon irgendwie spannend.
Ja, stimmt. Ja, mal schauen, wie das so weitergeht mit den Wahlen. Wie das bei den nächsten Bundesländern aussehen wird.
Ich habe übrigens geguckt, 8.610 Einwohner haben, glaube ich, die AfD hier gewählt.
Ja.
Ist okay, es waren also, ich meine, um die 8% oder so. 7% weniger als in Wiesbaden bei der Kommunalwahl.
Ja.
Das war mir schon viel wert.
Ja.
Da musst du jetzt nicht umziehen, weg von diesen AfD-Wählern.
Ich würde halt schon gern, ne?
Ja.
Also, Markus hat mich dazu ja wieder inspiriert mit dem Auswandern.
Ja, genau. Also ich habe gesagt, nachdem ich mir das Ganze angesehen habe und mit der AfD und nachdem ich dann auch so als irgendwelche Reporter durch Sachsen-Anhalt und durch Sachsen liefen und dann irgendwelche Leute fragen und die dann so ganz stumpf antworteten, hier Ausländer raus und was wollen die denn hier und die nehmen uns doch alles weg und was haben wir denn noch und so. Ne? Was ja teilweise, muss ich jetzt vielleicht auch dazu sagen, mit dem was haben wir denn noch eine berechtigte Aussage ist, ne, dass sie sich vielleicht auch vernachlässigt fühlen von der Politik, aber dann zu sagen, die Ausländer müssen raus, ist halt falsch. Schar. Schluss, finde ich. Naja, auf jeden Fall ging mir das alles auf den Sack und dass ich mit solchen Leuten in einem Land wohne. Und dann dachte ich mir, man muss doch jetzt auswandern. Wohin kann man denn innerhalb der EU auswandern? Und dann schrieb Spritti mir zurück mit ganz merkwürdigen Vorschlägen. Ich dachte eigentlich, vielleicht so Island oder so wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, aber Spritti schickte mir dann so ein paar Vorschläge und irgendwie lagen die alle im Ozean, so ungefähr.
Ja, ich habe das halt gesehen und dann bin ich so leicht träumerisch geworden und habe dann gedacht. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Here I go, Montego, baby.
Ja, genau. Und Spritti hatte mir geschrieben, Aruba, St. Martin oder St. Martin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Guadeloupe, Bermuda, St. Helena, Neukaledonien und Pitcairn. Und ich habe mir die mal so angeschaut und ein paar sehr gute waren dabei, ein paar auch nicht so gute. Ich habe mir zwar auch so Stichpunkte hier gemacht, aber ich glaube, es wird einfach zu lange dauern, wenn wir jetzt alle nach und nach durchgehen. Wie stellst du vor, wie wir das machen?
Bevor wir loslegen, ich habe bei St. Martin, glaube ich, auch später erst gesehen, dass es da ganz viele unterschiedliche gibt, die auch alle zu uns gehören. Also allein gibt es eine Insel, die ist, glaube ich, aufgeteilt zwischen Frankreich, England und Land. Also auf Französisch ist es Saint-Martin, auf der holländische Teil ist Sint-Maarten.
Genau.
Das ist mir alles erst später aufgefallen.
Das Lustige ist, ich habe schon mal in Holland in einem Ort Sint-Maarten Urlaub gemacht.
Ja. Ja, also ich würde mal sagen, ein Favorit und wo wir absolut überhaupt nicht hinwollen.
Ja.
falls es da irgendwas gibt, was du absolut ausschließen würdest.
Also vielleicht noch kurz zu dem, was du gesagt hast, St. Martin oder St. Martin ist 87 Quadratkilometer groß und ist ungefähr 250 Kilometer von Puerto Rico entfernt. Und was ich cool finde, ist, dass die da den Antillen-Gulden haben. Da kann man noch mit Gulden zahlen. Das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit, als ich im Ferienlager in den Niederlanden war, aber man hat da noch den Gulden. Das fand ich irgendwie richtig cool. Und die Amtssprachen sind Niederländisch-Englisch auf dem niederländischen Teil und auf dem französischen Teil Französisch. Finde ich eigentlich ganz cool. Französisch kann ich nicht, deswegen mag ich das nicht. Nein, würde ich natürlich auch lernen, wenn der Ort toll ist und so. Aber Niederländisch und Englisch, da könnte ich mich mit arrangieren. Da würde ich dann auch wohl noch ein paar VHS-Kurse nehmen.
Ja. Ja. Also St. Martin für dich?
Nein, also mein Favorit wäre jetzt gewesen, obwohl ich da hin und her springen müsste, aber ist wahrscheinlich St. Helena. Also hier Napoleon, Exil und so, ne? Britisches Überseegebiet, Vorschlagsliste zum Welterbe der UNESCO, ist ungefähr 1859 Kilometer von Afrika, Angola entfernt und 3286 Kilometer von Südamerika, Brasilien entfernt. Und da gab es ein nettes YouTube-Video von, was ich gefunden habe, wo die Leute dann irgendwie per 5 Tage Schiffsanfahrt dahin gefahren sind und dann davon berichtet haben und auch so ein bisschen geschwärmt haben. Und das Schöne daran finde ich ja auch, ich weiß nicht, ob es mir vielleicht doch schon ganz kleinen Tacken, also manchmal finde ich ja Sonne auch ganz schön, wenn man nicht gerade drin sitzt und schwitzt oder so. Aber die Temperaturen haben mir momentan eigentlich ganz gut zugesagt. Die maximale Temperatur ist nie höher als 23 Grad und es ist nie kälter als 13 Grad. Fand ich irgendwie sehr schön. Und es gibt jetzt eine Flughafeneröffnung 2016 und der Flug von Südafrika dauert 4 Stunden, wird wahrscheinlich auch ein bisschen was kosten. Ich denke mal, die Schiffsreise wird da ein bisschen günstiger hin sein.
Aber du musst ja nur einmal hinfliegen.
Ja, okay, stimmt. Ich will da ja dann, obwohl, ja, muss ich vielleicht auch dazu sagen, dass ich auf so einer 128 Quadratmeter Kilometer Insel, ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben da bleiben wollte. Ich fände es mal so cool, so für, weiß nicht, irgendwann hat man so eine Insel doch auch raus, oder? Und die ist ja auch so weit von allem möglichen anderen entfernt, dass man nicht mal so eben irgendwo anders hinfahren kann, ne?
Stell dich doch nicht so an, es gibt Rentner, die können ihre ganzen letzten Dekaden auf Mallorca oder so verbringen. Kriegst du doch dann auch hin.
Ja, aber
wird nicht langweilig.
Hat man halt nicht mehr
nur Alkohol.
Als diesen Platz. Ja, aber sieht auch ganz schön aus. Also sieht wirklich schön aus dort, finde ich. Ich kann auch noch mal vielleicht in den Shownotes das YouTube-Video verlinken. Das Exportprodukt ist Kaffee. Und ja, auf Kaffee stehe ich auch. Apfelkern ja auch, ne?
Total.
Nein. Und seit 2015 gibt es auch ein Mobilfunknetz. Jetzt kommt aber Kontra. Also meine Kontrapunkte, obwohl es mein Favorit wahrscheinlich ist, ist extrem weit vom Festland entfernt. Also was ist mal beim richtig krassen medizinischen Notfall? Ne? Da ist zwar ein Arzt und sowas auf der Insel, aber was ist, wenn mal, sag ich mal, Spezialequipment erforderlich ist? Ja, mit den 4 Stunden kommt man vielleicht noch irgendwie weg jetzt mit dem Flughafen. Aber vorher mit dem 5-Tage-Schiff. Das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Und dann habe ich noch, weil mich das so ein bisschen interessierte, die Internetverbindung gegoogelt, die man da bekommen kann und wie teuer die ist. Und man kann das irgendwie über Shure oder so bekommen. Da habe ich auch so ein PDF gefunden. Das ist irgendwie so ein Internetunternehmen. Und da gibt es mehrere Pakete, die gehen von 16 Pfund bis zu 190 Pfund. Und für 190 Pfund kann man 13,25 Gigabyte runterladen im Monat und hat ein Download von 1536 Kilobytes per Second und ein Upload von 512 Kilobytes per Second. Also super wenig, super langsam. Die totale Geschwindigkeit der Anlage, die da Internet rein und raus schickt, ist 10 Mbit up und 10 Mbit down und 3,6 hoch, ne? Also ich habe hier zu Hause, glaube ich, 20-fach schnelleres Internet als die gesamte Insel. Und ja, das ist schon, finde ich schon krass, dass das so langsam ist. Und das wäre für mich ein Riesen-Kontra. Aber da ich ja vielleicht bald dahin will, falls wir einen reichen Finanzier finden, der dann, falls er noch 10 Millionen Pfund übrig hat, da überlegen sie nämlich gerade, nicht ganz weit von der Insel entfernt, verläuft ein Internetkabel, ein Unterseekabel zwischen Afrika und Südamerika. Und da laufen ganz schnell Daten hin und her. Und das könnte man anzapfen, wenn man 10 Millionen Pfund investiert.
Oh ja. Je, das wäre es dann mit deiner Karriere als Podcaster, wenn du nicht mal 10 Millionen Pfund auftragst. Also diese Inseln, die sehen alle total idyllisch aus und Urlaub, Palmen, Kokosnuss, Bananen im Garten. Aber ich denke mir, das sind diese Orte, wo ich niemals, keine Ahnung, vom Zebra übertrampelt werden will, einen Herzinfarkt erleiden will.
Ja.
All diese Dinge.
Ja.
Weil das war's dann.
Wahrscheinlich schon.
Und von daher, Zivilisation kann anstrengend sein. Zivilisation kann AfD-Wähler bedeuten. Aber es hat halt auch echt viele Errungenschaften.
Ja. Und noch ein weiterer Vorteil ist, dass es in Zusammenhang mit unserem einen unserer Orten der Woche steht, weil wir hatten ja schon mal über Tristan da Cunha gesprochen. Und das ist halt so ein Inselverbund, der halt dazugehört. St. Helena, Ascension oder so, Ascension, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Ascension.
Und Tristan da Cunha. Die liegen zwar alle relativ weit auseinander im Südatlantik, aber gehören halt zu einer Gruppe. Und ja, dann könnte man da ja mal zwischen den Inseln hin und her fahren mit Kreuzfahrtschiffen oder so.
Mit deinem privaten Kreuzfahrtschiff, weil du doch die Millionen nicht in Zielkabel investiert hast, sondern in eine Yacht. Ach, Markus.
Ja, genau. Also wie gesagt, die Temperaturen sagen mir sehr zu. Und Spritti, hast du denn auch einen Favorit? Ich glaube, ich weiß, welcher dein Favorit ist.
Echt? Okay.
Der hat mit dem Musik zu tun vielleicht.
Ja, also mein ursprünglicher Favorit, erst habe ich gedacht Neukaledonien. Ja. Weil Französisch kann ich, ist schön, ist auch ein interessanter Ort, wo es unten liegt. Dann habe ich ja gesehen, die haben auch viel Bergbau und Erzindustrie und so weiter. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich bin dann am Ende hängen geblieben. Ach so, und außerdem gibt es da auch Krokodile. Das hat mich erstmal abgeschreckt. Im Prinzip willst du ja, hast ja schon richtig gesagt, in einem Land leben, wo du die Sprache aussprichst.
Ja.
Selbst wenn Niederländisch zum Beispiel klingt da mit Sicherheit auch total anders als hier das Niederländisch, was ich auch schon nicht kann.
Ja.
Genauso wie das Französische in den Kolonien und so weiter dann auch schon sehr abgewandelt ist.
Ja.
Deswegen habe ich erst gedacht, was Englisches, bin aber dann doch am Ende hängen geblieben auf Aruba. Aruba liegt, ist eine Insel, die nördlich von Südamerika liegt. Also gehört zu den Niederlanden, ist ein autonomer Landesteil des Königreichs der Niederlande.
Ja.
Man bezahlt da zwar nicht mit Gulden, aber man bezahlt mit Aruba-Florin.
Das klingt wie ein Bakterium,
auch
wie eine Bakterienart.
Und die Nationalhymne ist Aruba Duschitera. Das finde ich, klingt auch schon so schön. Was war für mich der Ausschlag? Also erstmal von der Größe her, von der Landfläche ist es ungefähr wie Texel. Texel, finde ich, hat eine angenehme Größe. Es gibt mehr Einwohner, insgesamt 106.000.
Mhm.
Das sind 596 Einwohner pro Quadratkilometer. Dann habe ich aber geguckt, im Vergleich zu Mainz ist das immer noch ein Viertel. Also dann Mainz hat über 2.000 oder so. Und ja, das trägt sich das dann schon. Und dann kann man sich auch aussuchen, wo man, auf welchem Teil man wohnen will. Der eine sind halt mehr die Häfen, wo die ganzen Kreuzfahrtschiffe ankommen. Da hast du dann halt auch viel Tourismus und so weiter. Oder du gehst in einen ruhigeren Inselteil, wo die halt nicht so hinkommen. Was angenehm ist, ist das Wetter. Und ich vermute mal, es ist angenehm. Also es gibt ein bisschen Luftfeuchtigkeit, das ist nicht so schön, aber es gibt eine konstante Temperatur. Es ist im Schnitt 27 Grad.
Ja, ey, das ist doch, boah, voll das Negativ-Argument.
Ja, drüber fände ich schlimmer, aber 27 ist noch okay. Und ja, vor allen Dingen, das ist es konstant. Also, du hast im Januar ungefähr 27 Grad und im Juli hast du 29 Grad.
Uh-huh.
Dann der Regen, es regnet nicht so oft, weil der ganze Regen schon auf den kleinen Antillen südlich davon runtergeht.
Ja.
Es liegt außerhalb der Orkanzone, auch sehr wichtig. Stimmt, also ja. Das sind ja oft Orkane in der Karibik, die kommen da nicht vorbei. Was aber vorbeikommt, sind die kühlen Passatwinde. Das heißt, du hast schöne Temperaturen, der Wind ist aber nicht heiß und du hast kühleren Wind, was das auch ein bisschen angenehmer macht. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ansonsten, es lebt halt ziemlich von den Touristen. Ne? Das sind drei Hafen, wo die hinkommen. Ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte da gerne hin. Zur Not, also die haben einen eigenen Flughafen, die haben sogar eine eigene Fluglinie mit zwei Airbussen, wo man nach Panama und das andere habe ich vergessen, wo man hinkommt, aber auch irgendein südamerikanisches Land. Ansonsten kann man mit den Schiffen auch auf da irgendwie eine andere Insel oder so hinkommen. Und ich meine, zur Not, die USA sind auch nicht weit, falls man mal dahin will.
Ja.
Ja, ach so, ja. Was ich noch sagen wollte, ich habe es ja mit der Sprache angeführt. Also wie gesagt, die sprechen Niederländisch und Papiamento.
Bitte was?
Das ist eine auf das Portugiesisch zurückgehende Kreolsprache.
Okay.
Aber sehr wichtig, die hat eine eigene Rechtschreibung, die sich von der Orthographie auf Curaçao und Bonaire unterscheidet. Wichtig zu wissen.
Ah ja.
Ja, genau.
Curaçao ist übrigens Nachbarinsel.
Ich dachte, das ist Likör.
Ja, habe ich auch gedacht. also wie gesagt, die sprechen Niederländisch, Papiamento und Englisch sprechen sie mittlerweile mehr als Niederländisch. Also das ist ziemlich wichtig geworden durch den Tourismus und wird jetzt auch in der Schule so pflichtmäßig unterrichtet und deswegen sprechen halt immer mehr Leute da auch Englisch.
Ja.
Und das hat mich dann wieder überzeugt, dass ich vielleicht damit auch einigermaßen durchkomme.
Das klingt alles ganz vernünftig. Hast du noch was zum Internet zu sagen auf der Insel?
Nee, soweit habe ich dann doch nicht recherchiert. Da war ich doch sehr positiv von Markus.
Ja, also was ich noch zu Aruba sagen kann, also ich finde es auch schön, ich würde auch mit dir hin auswandern, aber Kontra, was ich noch entdeckt habe, ich will ja eigentlich dem Rassismus entfliehen, aber jetzt muss ich doch noch aufgrund von Nationalität Abzugspunkte machen, nämlich 60% der Touristen kommen aus den USA. Wenn das jetzt alles Trump-Supporter sind, dann wäre das ein bisschen schlimm für mich, aber weiß ich nicht. Also großer Touristenanteil kommt aus den USA, deswegen sprechen die da wahrscheinlich auch ganz gerne Englisch. Und was ich da halt noch gesehen habe, ist, dass also ich weiß nicht, man kann ja bei den meisten touristischen Gegenden dem Tourismus noch entfliehen. Aber das sah mir zumindest auf den ersten Blick so aus. Ich habe so ein 2-Minuten-Video gesehen, was natürlich auch von der Tourismusbranche erstellt wurde, dass da wirklich ganz viele Resorts sind und Casinos und so Luxusgedöns und so. Und was für mich dann wichtig wäre, dass man dem vielleicht noch so ein bisschen entfliehen kann, dass man da nicht so in dieser High-Society-Welt rumlaufen muss.
Ja, der Vorteil.
So ein paar Sachen haben sich da auch mittlerweile normalisiert, weil das war vor einer Weile noch eine Steueroase.
Also.
Aber mittlerweile ist das nach EU-Steuerrecht und dadurch hat sich das alles relativiert. Also das verschwindet jetzt alles nach und nach.
Ah, okay.
Diese unangenehmen Sachen.
Der Vorteil an den ganzen amerikanischen Touristen, die sind nervig, aber du wirst dich schlank fühlen wie noch nie. Du weißt ja, 70% der Amerikaner übergewichtig, 95 adipös. Du wirst dich schlank fühlen wie noch nie neben denen.
Ah, da sage ich jetzt mal nichts zu, aber ja. Mal gucken. Ja. Man, ja, bevor man auswandert oder man muss dann ja, ich glaube, wenn man auf so einer Insel wohnt, ich glaube, dann ist das auch, wenn man die Insel erkundet und viel wandert und so, ich glaube, dann irgendwann, da wird man auch selbst ein bisschen abnehmen dann.
Und schwimmt.
Ja.
Kannst jedes Mal ins Meer gehen zum Schwimmen.
Ja. Und sonst, was ich von den Vorschlägen, du hattest sie jetzt natürlich nicht irgendwie super rausgesucht und gesagt, das sind meine Traumziele, glaube ich, ne? Du hattest so gesagt, die halt innerhalb der EU noch quasi sind.
Also die irgendwas mit einem europäischen irgendwas Land mit, noch zu tun.
Genau, haben. Ja. Und da negativ aufgefallen ist mir Guadeloupe. Das ist halt ziemlich groß mit 1628 Quadratkilometern. hat relativ viel Niederschlag, was jetzt noch nicht mal das schlimmste Argument ist, sondern dass 83% der Touristen aus Frankreich kommen. Nein. Das schlimmste Argument war für mich eigentlich, dass da eine in einigen Teilen eine ziemlich hohe Kriminalität und Prostitution ist und dass es auch wohl häufiger mal Hurricanes gibt und die Arbeitslosigkeitsrate 27% ist und unter Jugendlichen noch höher. Ich glaube, das wäre dann schon schwierig da oder ist zumindest, weiß ich nicht, ja, dass man dort auch viel auf Armut trifft und auf schwierige Gegenden, dass er da nicht unbedingt das reine Paradies ist, glaube ich, ne?
Ja, gut, wenn ich meine negativen oder wo ich nicht unbedingt hin will, aufführen möchte, das sind die Pitcairn-Inseln.
Jo.
Die ist, ich weiß nicht, ob ich die schon als Ort der Woche hatte, aber ich hatte es zumindest mal überlegt. Die sind erstmal extrem isoliert, also sie gehören zu den britischen Überseegebieten. Die sind extrem isoliert, da ist nichts in der Nähe. Nichts, nichts. Die liegen so ungefähr zwischen Australien und Südamerika. Ja. So ungefähr da in der Mitte, im Pazifischen Ozean. Und die Fläche 47 Quadratkilometer, Einwohnerzahl 46. Also ist knapp ein Einwohner pro Quadratkilometer.
Ne, 4,5 Quadratkilometer Fläche, oder?
Ne, 47.
Immerhin ist es eine gerade Anzahl, da muss keiner von den Single bleiben. Also weißt du, also, wenn es denn die Aufteilung gerecht ist mit den Geschlechtern. Also ach, der Rest wird schwul.
Die Insel war mir halt selbst ein Begriff, weswegen ich sie mit reingenommen habe, weil die Einwohner sind zum Großteil Nachfahren der Meuter auf der Bounty, von der Meuterei auf der Bounty. Das habe ich als Kind auf Kassette gehört. Ja, also wie gesagt, denen und den polynesischen Ureinwohnern. Es stirbt halt langsam aus, weil es halt nichts gibt, weswegen die ganzen jüngeren Leute ins nach Australien oder Neuseeland oder so auswandern. Mit 46 Leuten, ich weiß nicht, da wird die Insel halt auch bald aussterben.
Ja. Jetzt weiß ich, glaube ich, warum das gerade, weil ich das dachte, Pitcairn-Inseln, da zählen wohl irgendwie vier Inseln zu. Das ist einmal Pitcairn, dann Ueno, Henderson und Ducci. Und diese größte Insel, diese Pitcairn, die ist halt selber noch kleiner als diese ganze Inselverbund. Ja, ja und das ist schon, ja, und was ich dazu, ich weiß nicht, ob du das noch sagen wolltest, aber ich hatte dann noch irgendwie zu so einem Vergewaltigungsskandal was gelesen, dass es da wohl irgendwie dazu gekommen ist, dass irgendein Polizist und noch andere Personen Minderjährige vergewaltigt haben und dass es da einen Vergewaltigungsprozess gab, der sogar dafür sorgte, dass dort irgendwie noch die Satellitenverbindungen und so optimiert wurden, damit man mit dem neuseeländischen Festland kommunizieren kann. Und sich auch noch darum gestritten wurde, ob es jetzt nach unabhängigen Pitcairn-Recht verurteilt wird oder nach neuseeländischem Recht, weil die, sag ich mal, die Täter von der Insel sagten wohl, dass das irgendwie Gewohnheitsrecht oder sowas wäre, diese Vergewaltigung. Und das war wohl dann irgendwie ein Riesenprozess, der irgendwie 17 Millionen Dollar gekostet hat und wo dann letztendlich auch die Täter irgendwie verurteilt wurden und auf der Insel durch eine neuseeländische Wache, glaube ich, in einem Gefängnis sitzen auf dieser mini kleinen Insel.
Also jetzt, wo du es sagst, ist es mir, glaube ich, auch dunkel in Erinnerung irgendwas. Ja. Aber ich hatte sie auch so schon als letzten Punkt angegeben. Was mich auch etwas nicht gerade motiviert hätte, da hinzuziehen, ist nämlich, auf Wikipedia steht bei Infrastruktur, der erste Satz, Pitcairn verfügt mittlerweile über moderne Kommunikationsmittel, darunter Satellitentelefon und E-Mail-Verkehr.
Und was ist mit Telegram?
Allerdings ist der Kurzwellenfunkverkehr nach wie vor sehr populär.
Komm, seit 2003 gibt es Toiletten mit Wasserspülung. Die sind schon ganz weit vorne.
Ja. Das ist halt krass, wenn du mit 46 Leuten in so einem Dings, wo die, das stimmt halt, was Apfelkern schon sagt. Ich hätte gern irgendwie einen Arzt und ein Krankenhaus oder irgendwie, oder ein kleineres Krankenhaus, irgendwas in der Art in der Nähe.
Ja.
Und da kann man ja von dem Tourismus halten, was man will, aber so ein Tourismus sorgt halt auch dafür, dass die sowas da haben, für Notfälle halt. Weil ja, sonst kommt niemand dahin, wenn es da nicht die Möglichkeit gibt, in einem Krankenhaus zu landen.
Mhm. Genau. So ein bisschen fließend Wasser und Strom und ein Krankenhaus, das kann schon ganz nett sein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, dann das Letzte, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, dass Bermuda, da würde ich allein schon gerne hingehen, weil ich da den ganzen Tag Bermuda-Shorts tragen kann.
Boah, diesen Witz können die bestimmt nicht mehr hören.
Ja, und was ich auch ganz sympathisch eigentlich finde, man darf auf der ganzen Insel maximal 35 Stundenkilometer fahren, werden sicherlich auch manche nervig finden. Und es darf jedes Grundstück, also pro Grundstück darf nur ein Auto besessen werden. Also man darf pro Grundstück nicht mehr als ein Auto besitzen. Fand ich auch ganz interessant, die Regel. Das war's dann eigentlich schon.
Na Gott sei Dank, sonst wären wir hier noch zum Auswanderer-Podcast.
Gibt's die Sendung eigentlich noch? Daher könnten wir uns hier noch bewerben.
Ach so, hier diese
die Auswanderer, oder wie das hieß. Ja.
Nadine, sie hat 700 Euro gespart.
Jetzt zieht sie nach Aruba. Der Flug kostet 900 Euro. Für sie, wie? Ohne Gepäck.
Wie, die sprechen hier kein Deutsch. Wie geht denn das?
Zum Glück hat ihre Kreditkarte einen Rahmen von 1000 Euro. Also klappt es. Ja.
Traurig.
Gut, man kann ja auch, wenn man nicht so weit verreisen kann oder umziehen will, auch in eine Fantasiewelt entfliehen, in eine bessere Fantasiewelt, um dieser, ja, drüben unserer Welt zu entfliehen. Das habe ich auch gemacht in die wunderschöne Welt der Comics mit einer sehr herzerwärmenden Geschichte. Und zwar geht's um Alice Matheson und das heißt auch so. Alice Matheson ist eine Krankenschwester und im Prinzip erzählt es ihren Alltag im Krankenhaus. Sie arbeitet in einem Krankenhaus in London und wie sie da halt mit den Patienten umgeht und so weiter und was da so passiert. Das ist ja auch mal schön, sehr unaufregend. Nein, ist es natürlich nicht. Ist ein, ich glaube, ein französisches Comic. Ich meine, es ist zumindest erst im Soleil Verlag in Frankreich erschienen. Jean-Luc Estain ist der Schreiber, Philippe Vandial macht die Zeichnungen. Und in Deutschland erscheint der erste Band am 1. Juli, der zweite Band am 1. September. Insgesamt wird es 6 Bände geben. Es gibt aber, und das habe ich gelesen, die englische Version schon, ein kombinierter Band von ersten und zweiten Band zusammen. Wie gesagt, auf Englisch. Und ja, also es geht, wie gesagt, um Alice Matheson, das stimmt. Und sie ist wirklich eine Krankenschwester in London, in einem Krankenhaus. Und das ist so ein bisschen eine Mischung aus The Walking Dead und Dexter. Denn sie ist eine Serienmörderin. Das heißt, also
und sie ist
betreut,
ein Zombie.
Sie, nein, das nicht. Aber sie betreut todkranke Patienten und spielt da so ein bisschen Todesengel oder Angel of Death. Das heißt, sie verschafft ihnen einen früheren Abgang, indem sie halt den, und dann manipuliert und sagt, Todesgrund war das und das. Aber sie bringt die dann halt mit so einem Giftcocktail um und sie fühlt sonst nicht viel, aber wenn sie das macht und die in den Sekunden dann leiden sieht und wie das Leben aus denen raus verschwindet langsam, dann empfindet sie was und das ist ihr Kick. Und das macht sie auch mit einer, die hat sie gesagt, hier, die ist tot, hat er was zur Betäubung gegeben, hat sie in die Morgue, in die, da wo die Leichen halt hinkommen.
Pathologie.
Genau. Ist schlimm, wenn man die englischen Wörter weiß, aber die deutschen nicht.
Dieser Podcast ist ein Lückentext.
dahin gebracht und wartet dann, bis die wieder aufwacht, und nur um sie dann umzubringen. Und das macht sie dann auch. Dann denkt sie sich so, ist jetzt schön und gut, jetzt muss ich das alles schnell bereinigen, bevor die Nachtschicht kommt und der irgendwas auffällt. Und auf einmal steht die wieder auf.
Oh.
Und dann bringt sie sie halt nochmal um. Und auf einmal stehen auch die anderen in den Leichensäcken auf. Und dann denkt sie, ja, hier geht wohl irgendwas schief. Und wie gesagt, dann gibt es scheinbar irgendein Virus, wo Leute mit Bisswunde reinkommen, die dann zu Zombies werden. Und dann ermittelt die Polizei, was da passiert ist. Und erstmal realisieren die Leute auch nicht, was da los ist. Und die es bricht auch einer wieder aus und nach London rein. Dann kommt das Militär, wird involviert und so weiter. Das spielt halt auch eine Rolle. Und sie arbeitet halt auch rund um die Uhr weiter im Krankenhaus und muss jetzt auch trotzdem noch irgendwie ihrer Leidenschaft nachgehen und Leute umbringen. Und dann kommt ihre Vergangenheit und so weiter, aber das will ich alles gar nicht weiter erzählen. Das kommt dann gegen Ende vom zweiten Band, spielt es noch mit rein, ihre Geschichte. Es ist schön gezeichnet, es ist einigermaßen realistisch gezeichnet. Ich mag nicht so, also ich finde so künstlerisch anspruchsvolle, wo mit vielen Farben und bunt und so gezeichnet wird, das finde ich schön, aber die Comics selbst lese ich nicht gerne. Das heißt, ich hätte gern eher realistischeren Stil, der vielleicht nicht so spektakulär ist, dass man sich an die Wand hängt, aber der mich besser, bringt mich besser durch eine Geschichte. Das ist hier der Fall. Ist gut gezeichnet, ist schön gezeichnet, aber halt sehr realistisch und nicht, wo man denkt, wow, das ist aber ja, super. Ich finde es spannend erzählt und es hat mich ziemlich gefesselt gleich. Also insgesamt wird es, wie gesagt, 6 Bände geben. Die ersten 2 kann man auf Englisch lesen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es geht vor allen Dingen nicht in die Richtung, dass es die, also zumindest in diesen ersten beiden Bänden, dass es die totale Zombie-Apokalypse ist. Also es ist alles noch unter Kontrolle. Nein. Das Militär ist da, man arbeitet an einem Impfstoff oder irgendwas dagegen. Man muss halt erstmal rausfinden, was ist es überhaupt, ist ein Virus oder wie wird es übertragen und so weiter und so fort. Keine Ahnung, also hat mir gut gefallen. So,
wie viel?
Bananen, ich weiß nicht.
Bei genau. Comics
fällt mir das so ein bisschen schwer. Ich finde es lesenswert, wenn einen das so ein bisschen interessiert. Von mir aus hätten die Zombies auch wegbleiben können. Also ich hätte auch nichts da, also so ein bisschen die kommen halt direkt am Anfang schon ins Spiel, weil direkt die erste, die sie umbringt, aufsteht. Und ich hätte gern gehabt, wenn das erst so ein bisschen Dexter-mäßig einfach nur gewesen wäre. Miese Krankenschwester und Serienkillerin unter einen Hut bekommt. Hätte ich gerne gelesen. Das ist vielleicht etwas negativ, auch ein bisschen Zombie-Overkill in letzter Zeit. Aber es überdreht dann nicht total und hat mir dann doch gut gefallen. Also irgendwie so 7,5 oder 8 von 10, so um den Dreh. Also ich finde es auf jeden Fall lesenswert.
Das klingt doch gut. Du freust dich anscheinend auch für Leute, die ihr Hobby zum Beruf machen können.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, das war jetzt was, eine herzerwärmende Fantasiewelt, in die man entfliehen kann. Aber man kann ja auch einfach andere Sachen machen, sich mit irgendwas beschäftigen, was einem gefällt. Irgendein schönes Hobby und dann einfach nicht über den Rest nachdenken. Zum Beispiel stricken.
Oh ja, das ist ein schönes Hobby. Ich stricke auch gerade. Aber ich habe es auch noch nicht zum Beruf gemacht und das wird nichts. Genauso wenig zum Beruf gemacht hat das Kristen Ritter, bekannt als Jessica Jones. Ja, Jessica Jones, darüber haben wir schon mal gesprochen in einer der vergangenen Folgen und waren alle sehr begeistert von dieser wirklich richtig spannenden Netflix-Serie. Und weil ich das so gut fand, folge ich der Darstellerin, der Jessica, der Kristen Ritter, auf Instagram. Und dann habe ich letztens gesehen, sie strickt. Das war ja eine Erkenntnis für mich. Wow, am besten noch mit Texelwolle, ne?
Genau.
Ja, das ist jetzt keine bahnbrechende Meldung, aber ich fand es irgendwie spannend, dass so Hollywood-Prominenz strickt. Also ich meine, das liest du ja selten. Madonna hat Socke gestrickt. Das kommt ja nicht in der Bild-Zeitung. Ja.
Ja, und es ist doch auch schön, wenn man so jemand, dessen sonstige Arbeit man mag oder so, wenn man sich auch noch auf einer anderen Ebene mit denen irgendwie verbunden fühlt.
Ja.
So, keine Ahnung. Ich habe das auch manchmal, wenn irgendein Schauspieler oder sonst irgendjemand sagt, oder dann sagt, dass er auch noch Seahawks-Fan ist und so, und dann denke ich, ach ja, es macht ihn gleich noch ein bisschen sympathischer. So wie für dich jetzt auch mit dem Stricken. So.
Ja, und außerdem halte ich nichts von den normalen 5-Klingen-Rasierern, sondern ich benutze die alten. Ich weiß gar nicht, wie heißt es denn? Mit einer Klinge.
Ja, so jemand habe ich noch nicht
gefunden. Hast du noch nicht so einen coolen gefunden?
Nee.
Naja,
aber das ist halt auch immer noch ein Tabu. Viel zu wenige Leute reden über die Rasur öffentlich. Genau. Das muss sich halt auch ändern.
Ja. Naja. Chris Nutter hatte ihr Strick Coming Out. Das war schön.
Dann habe ich jetzt auch mein Coming Out. Und zwar, ich bin ja mittlerweile in einem Alter, ich meine, Apfelkern sagt das immer scherzhaft, aber ne, ich habe ja mittlerweile schon ein Alter hier erreicht. Und deswegen habe ich mich kürzlich mit Essen auf Rädern beschäftigt.
Willkommen auf Liberal auf dem Couch, dem seniorengerechten Podcast. Heute Essen auf Rädern.
Ja, und zwar, ich lasse mir seit einer Weile mein Essen liefern. Also ich mache Essen auf Rädern.
Yeah. Was gibt's denn da?
Lecker, heute gab's Wirsing-Eintopf mit Mettbällchen. Gestern gab's Rindergeschnetzeltes mit Nudeln und Gemüse.
Boah, cool.
Okay, aber schmeckt es das auch?
Ja, ja. Überraschend gut. Also, ich muss das jetzt erstmal erklären. Ich weiß nicht, ob ich letzte Folge gesagt habe oder so. Ich war eine Weile nicht hier, weil ich im Krankenhaus war. Und ich war, nachdem ich aus dem Krankenhaus zurückgekommen bin, noch nicht so wirklich in dem Zustand, dass ich hätte länger einkaufen gehen können, großartig schwere Sachen tragen können oder in der Küche rumstehen zum Kochen und Spülen und so weiter. Also habe ich mir gedacht, was macht man? Macht Essen auf Rädern. Da habe ich mich erstmal informiert hier. Essen auf Rädern, denkst du ja dran, das sind diese ganzen Johanniter, ASB, Rote Kreuz und so weiter. Ne? Ja. Dann habe ich die so angeguckt und das war alles nicht so prickelnd. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Dann habe ich gesehen, dass welche davon über so ein größeren Dingen ihr Essen beziehen und dann scheinbar einfach nur warm machen und ausfahren. Oder beziehungsweise man kann es von denen tiefgefroren beziehen, bekommt das geliefert. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch direkt an den ursprünglichen Lieferanten gehen. Mhm. Und jetzt bekomme ich, also da kann man dann online auswählen, was man so essen will. Die Preise für so ein Gericht sind so zwischen 4 und 7 Euro ungefähr. Ja. Es gibt auch noch Suppe, die man davor haben kann und Kuchen für danach. Und dann bekommst du das geliefert einmal die Woche per GLS. und zwar in so einem riesengroßen Styropor-Paket und mit Trockeneis drin.
Krass. Dampft ja richtig.
Ja, ja. Und dann sind da halt diese Menüschalen drin. Das ist halt eine Portion, die stellst du dir in die Mikrowelle für 10 bis 15 Minuten oder so, dann hast du ein Essen. Und wie gesagt, ich habe das einfach der Praxis halber gemacht, weil andere Sachen wären mir noch zu anstrengend gewesen. Mhm. Und das war halt so praktisch, so eine Portion, genau richtig. Cool. Und ich war dann positiv überrascht, dass es einigermaßen gut schmeckt und ziemlich groß verschiedene Auswahl gibt. Natürlich, die bieten auch so Sachen an wie Spaghetti oder so. Das ist halt unpraktisch. Das weiß jeder, der sich irgendwie mal Nudeln auf den Teller tut und dann in der Mikrowelle warm macht. Das ist nicht so optimal.
Wieso? Was passiert da? Ich habe noch
nie das mit der Mikrowelle warm gemacht. Wenn man es zu lang drin hat, dann werden die oben halt fester, die Spaghetti oder so. Und dann ist das so.
Ja, oder spritzt auch vielleicht.
Ja, das ist auf jeden Fall nichts Wahres. Aber ansonsten, diese Braten und so weiter und das schmeckt alles okay. Also klar, es ist Fertigessen und in der Mikrowelle aufgewärmt, aber es ist gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe das jetzt auch beigehalten erstmal.
Cool. Und hast du angerufen, hast gesagt, ich bestelle für meine Oma ein Wochenmenü?
Nee, das geht ja alles online. Kann man dann per PayPal bezahlen. Und dann siehst du ja auf den Bildern und kannst auch Vorauswahl machen. Also ne, keine Ahnung, wenn du nur leichte Vollkost willst oder nur Menüs bis 500 Kalorien oder sowas. Oder falls auch sonstige Sachen wie glutenfrei oder wenn du gegen irgendwas allergisch bist und so. Und dann stellst du das zusammen und bestellst und dann wird halt einmal die Woche ausgeliefert. Ja.
Wie bestellen das Senioren? Gibt es das auch in einer Offline-Bestellvariante?
Ja, ich vermute mal, das läuft dann wahrscheinlich eher über, also entweder diesen technisch so fortgeschritten oder die machen das dann halt über ASB, Rotes Kreuz oder so. Da gibt es dann auch so richtigen Katalog. Da kannst du dann durchgehen. Dann kriegst du dann, so wie du auch von Bofrost oder von Eismann einen Katalog bekommst, ja, so kriegt man das dann auch von denen. Und dann kann man halt sagen, was man will, beziehungsweise es gibt so Menüpakete vorgepackt oder so, wo schon was zusammengestellt ist.
Ja. Ist ja auch ein bisschen Vorteil. Okay, bei dir ist es ja jetzt, sag ich mal, dadurch, dass du dann auch wirklich dann nicht gut drauf warst, kann man ja noch, ja, dann ist das halt nicht so eine besondere Situation. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, ach, ist ja eine coole Idee, und ich würde das halt nicht so tief gekühlt haben wollen, sondern tatsächlich, dass mir das einer hier hochbringt, dann wäre das irgendwie so eine merkwürdige Situation, weil sonst haben die halt nur mit Rentnern zu tun und dann kommen sie hier hin, oh ja.
Paula, das ist für meine Oma.
Ja. Interessanterweise hatten die auch nirgendwo angegeben, wie viel das kostet oder genaue Details, dann musst du immer erst Kontakt mit denen aufnehmen.
Ah, okay. Ja.
Und ich habe dann halt einfach mal weitergeguckt, irgendwo hatte ich gelesen, dass das, also Appetito ist das, aber die hängen auch irgendwie mit Landhausküche oder sowas zusammen. Also ich habe irgendwie nur einen großen Laden gefunden, der sowas macht. Mhm. Bestimmt gibt es noch andere, aber naja.
Cool.
Ja, also auf jeden Fall genieße ich momentan Essen. Ich weiß nicht, wie lange ich das beibehalten werde, aber ich fand das halt tierisch praktisch.
Also eigentlich?
Muss nur noch einkaufen gehen für so halt für Frühstück und Abendessen, was ruckzuck erledigt ist.
Ja, ganz ehrlich, ein Kilo Müsli. Was? Ja.
Eigentlich ist es ja so ein bisschen wie Pizza liefern lassen, nur dass du halt was anderes bringen lässt.
Ja.
Es ist ja eigentlich verantwortungsbewusster, als immer nur Pizza zu essen.
Ist halt günstiger und gesünder und ja. Also es kommt meiner Faulheit sehr entgegen. Aber wie gesagt, das war auch erzogene Faulheit.
Und gib's doch zu, du machst es vor allem wegen des Trockeneises. Kann man so schön mit rumspielen.
Ja, das soll man dann rausstellen und auf den Boden. Und ich stelle das dann immer auf den Balkon und dann sieht es aus, als würde es draußen brennen, als würde mein Balkon brennen. Also so dampfen, das ist schon cool.
Und dann tanzt du über den Balkon und rufst ganz laut, oi, 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 Feuer, Feuer, Feuer. Nicht?
Nee.
Solltest du mal versuchen. Ich glaube, da lernt man endlich seine Nachbarn kennen.
Aber das ist faszinierend. Angeblich 48 Stunden, glaube ich, hält das kühl. In der Box.
Krass. Ja.
In der du es geliefert bekommst. Weil ich habe ja erst gedacht, als sie dann geschrieben haben, kommst du per GLS geliefert, habe ich gedacht, ja, wie soll denn das funktionieren? Ist auf einmal ein Paketboten da vor der Tür mit den tiefgefrorenen Sachen. Es geht doch nicht, es sind noch keine Kühlwagen, aber wie sie es gemacht haben, ist schon interessant. Ja, so, das war mein Essen auf Rädern.
Interessant. Vielleicht gibt es ja einen hübschen jungen Mann, der dir das bringt. Okay, du meinst, die lernt man woanders kennen, die hübschen jungen Männer. Die liefern dir nicht dein Essen auf Rädern. Ich mach mal einen Vorschlag, wo du die kennenlernen kannst. Im Gefängnis. Also ich sag dir, Germany's Next Topmodel, die sollten aufhören, auf der Straße zu casten.
Ja.
Und zwar habe ich letztens gelesen, dass ein Verbrecher quasi durch den Mugshot, das, was man immer macht, das Polizeifoto, als Model entdeckt wurde. Und da dachte ich mir auch so, was? Wer guckt sich das denn an?
Ich auch ab und zu.
Ach so.
Es gibt auf den USA so ganze Seiten, die sammeln, die Bilder sammeln, wo du dann lesen kannst, was sie verbrochen haben, wie lange sie wo drin sind oder sonst irgendwie so Details und die ganzen Bilder siehst. Und es gibt extra und noch spezielle Seiten, die dann auch noch filtern und das irgendwie nach lustig oder komisch oder sonst irgendwie was machen, wo die Leute komisches Gesicht machen und so weiter. Ja, also ich mache das nicht regelmäßig, aber ich war auch schon mal so drauf. Da bin ich auch über den gestolpert, beziehungsweise habe miterlebt, wie der dann so viral gegangen ist damals.
Ja. Das hatte ich auch mitgekriegt.
Privatsphäre wird groß geschrieben in den USA, ich merke schon. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Jeremy Meeks hat jetzt einen Modelvertrag wegen seines Polizeifotos. Und ich muss schon sagen, ist halt sehr durchdringender Blick, symmetrisches Gesicht, Knast-Tattoos, okay, aber ansonsten?
Es sieht schon attraktiv aus, auch mit den hellblauen Augen oder was das auch ist. Der Blaugrau. Ja,
das sind Augensprit, diese zwei Dinger im Gesicht. Achso.
Ist so jemand, den man sich auch bei Fast and Furious oder so vorstellen könnte
im Film. Ja, genau.
Ja.
Oder auch für so Unterwäschemodel oder so, so ein Gesicht für Calvin Klein oder sowas, wo alles abgedunkelt ist und Schatten und der steht nur da und guckt so eiskalt in die Kamera.
Und dann schießt er.
Das Schlimmste finde ich ja eigentlich dieses Tränentattoo. Heißt das nicht, pro Träne hat man einen umgebracht oder so?
Ja, also. Knasttrainer, ja.
Tja, also ich habe da mal geguckt, er hat auch ein Instagram und da zeigt er sich halt mit seiner Familie und seinen drei Kindern und hin und her. Und dann ist mir aufgefallen, er benutzt immer einen Hashtag und zwar Felon Crush Friday, also Gefängnisinsassen Verliebtheit am Freitag. Und da zeigt man das Bild von dem Gefängnisinsassen, den man heiß findet. Ich auch, was ist das denn? Das Internet macht es möglich. Verrückter Kram. Naja. Also wenn Heidi euch nicht sehen will, versucht es doch mal mit einem Verbrechen.
Also trotz Träne wurde er zumindest aber nicht für Mord oder sowas verurteilt. Ja. Sondern, aber er war halt mit irgendeiner Gang über 10 Jahre lang ständig in und außerhalb von Gerichten und Grand Theft und so weiter. Und, aber kein Mord. Das eben mal überflogen. Ja. Wäre wahrscheinlich auch nicht so schnell draußen.
Pfefferspray auf Beamte, auf Polizeibeamte.
Ja, so Zeug.
Ja. Ein lustiges Netzfundstück habe ich vorhin noch gesehen. Und zwar geht es da um eine Kampagne von LUK, Feminism Campaign. Und die haben halt aus so politischen Fotos, wo halt zum Beispiel in Amerika in diesem Besprechungsraum, ich weiß nicht, wie, ist bestimmt auch ein Namen für, oder im britischen Parlament, wo sich ja alle so gegenüber sitzen, da haben sie einfach mal alle Männer rausgefotoshoppt. Oder bei so Staatstreffen.
Situation Room.
Situation Room, genau, das war das. Und ist eigentlich ganz interessant, mal zu sehen, wie wenig Frauen dann eigentlich noch überbleiben oder wie leer dieser Raum eigentlich ist. Und sie setzen sich jetzt dafür ein, mehr Frauen zum Beispiel in der Politik oder generell auch mehr Frauen in solchen Positionen. Finde ich eigentlich eine gute Kampagne und die Fotos sehen, finde ich, ganz lustig aus, wenn da halt nur noch die Frauen draufstehen.
Dann sieht das aus, so es gibt ein Bild in diesem Situation Room, da sieht es halt erst ganz vollgedrängelt aus und auf dem Bild ohne die Männer, das wirkt wie in der öffentlichen Sauna, wo jeder so weit weg vom anderen sitzt, wie es geht.
Ja.
Das ist halt verrückt. Im Prinzip auch geil, weil fast überall ist dann nur Merkel alleine. Halt ja. Merkel und die Queen und noch irgendjemand.
Ja, genau.
Also, was mir gerade einfällt, wo wir gerade bei Frauen sind, und zwar ja der Internationale Frauentag. Und bei Fox hat irgendeine Chefin oder Head-Nachrichtensprecherin einen Kommentar dann abgehalten. Und der Kommentar ging ungefähr so zum Internationalen Frauentag. Sie ging dann auf ISIS ein und wie ISIS mit Frauen umgeht und dass sie da vergewaltigt werden und so weiter. Mhm. Und wie toll deswegen die amerikanischen Männer sind, weil die das nicht machen. Und deswegen müsste man sich vor den amerikanischen Männern verneigen. Also sie hat...
Was?
Also quasi ihr Fazit war zum Internationalen Frauentag. Bravo, wie toll sind unsere amerikanischen Männer.
Ja genau, zum Internationalen Frauentag vor den Männern verneigen. Richtig.
So lachen. Also ich meine, ist klar, ist Fox. Was erwartet man da? Aber es war halt so...
Ach. Du bist dir sicher, dass das kein Comedy-Kanal ist? Ich bin mir da immer nicht ganz im Klaren drüber, wenn du sowas erzählst.
Nee, von der Art und Weise und wie die Leute da aufhetzen und die geistige Munition jetzt für die ganzen Leute liefern, die Trump unterstützen, glaube ich das leider nicht mehr.
Ja. Oh je.
Ja. Gut, kurz zum Film. Ich mach's schnell. Mir war langweilig. Ich habe Netflix aufgemacht. Und ich bin ja, ich mag Romcoms und romantische Filme und so weiter. Also nicht nur, aber ich schaue sie gerne. Und dann war einer der ersten Treffer, war Picture Perfect, beziehungsweise, ich meine, der gebuchte Mann oder der gemietete Mann heißt der auf Deutsch. Mhm. Der gebuchte Mann. Der Film ist von 1997 mit Jennifer Aniston, Kevin Bacon, Jay Moore und oh Gott, dieser Film, scheiße.
So schlimm.
Der ist so ärgerlich. Also, Jennifer Aniston spielt so eine Upcoming in so einem Werbebusiness, Werbefirma. Und sie ist ganz gut, aber kommt nicht so recht vorwärts, obwohl sie so gut ist. Und das Argument ist, was ihr Chef sagt, dass sie zu unstabil ist. Und damit meint er, dass sie ja keinen Mann hat. Ohne Frau, ohne Mann kann ja nichts sein. So ungefähr. Und auch die Mutter ist die genervte die ganze Zeit so von wegen, also versucht sie zu verkuppeln und sagt ihr, ich will ein Kind. Und dann sagt sie, ja, ich habe meine Eier mal eingefroren. Und dann sagt die, ja, ich will aber kein Eis am Stiel, sondern ich will ein Kind. Also sie kriegt von allen Seiten drauf, sie soll sich gefährlichst in heiraten oder einen Typ finden und so weiter. Und dann geht sie auf Hochzeiten und da gibt es doch diese Situation, wo dieser Brautstrauß geworfen wird. Und
ja, dann man muss ihn fangen und wer ihn fängt, der heiratet als nächstes.
Ja, genau. Und dann gibt es das aber erst für, macht der Bräutigam das und alle männlichen Singles stehen da und fangen irgendwas, also kein Brautstrauß, aber irgendwas anderes. Und dann sagt die andere, ja, und jetzt alle meine Freundinnen und so. Und dann ist Jennifer Aniston halt die Einzige und sagt, ja, komm, gib her. Und wird da halt auch so zum Außenseiter gemacht. Also da kommst du doch auch an so Tische eingeteilt und dann wird sie halt ein Tisch eingeteilt, da hocken dann die Nonnen. Also im Prinzip ist die Grundaussage erstmal, du brauchst einen Mann, ansonsten kannst du ja in der Geschäftswelt nichts schaffen. Also so unglaublich frauenfeindlich. Lernt sie jemand da kennen, der so Kameramann macht, also Kamera, die Aufnahmen macht von der Hochzeit. Und sie fängt eine Affäre an mit Kevin Bacon, der ihr Kollege ist, sie aber auch total scheiße behandelt. Und dann erfindet sie, weil es ein Foto von der Hochzeit gibt, wo sie und der andere drauf sind, dieser Kameramann, sagt sie, das wäre ihr Freund. Und dann lassen sie erstmal alle in Ruhe, bis man ihn dann treffen will. Und dann mietet sie ihn halt und karrt ihn an und bezahlt ihn, dass er sich als ihr Freund ausgibt und sie verlieben sich trotzdem, aber eigentlich hat sie ja noch was mit Kevin Bacon. Dann gibt's noch einen Witz, weil es so lustig ist über häusliche Gewalt, weil sie denkt sich, ach, Kevin Bacon will mich ja nur zum und ansonsten interessiert er sich gar nicht für mich. Ich muss jetzt gehen. Und dann hat er aber die Haustür abgeschlossen und sagt, jetzt lass mich gehen. Ja, nee, bleib doch, wir müssen uns unterhalten. Und dann versucht sie die ganze Zeit die Tür aufzuziehen, bis er dann die Tür aufmacht. Und sie haut sich dann natürlich die Tür ins Gesicht und hat ein blaues Auge. Und alle denken, dass ihr Freund sie vermöbelt und so. Und das ist ja so lustig. Ach. Ja, also 2 von 10 Balladen.
Ui. Weil schlechteste Wertung ever, glaube ich, bei dir.
Der Film ist jetzt nicht schlecht, dass er schlecht gemacht ist. Also von die Sets und alles, du nimmst es schon. Ist kein Amateurfilm, ne? Wie diese ganz billigen Filme. Aber der Inhalt, der hat mich halt so geärgert, direkt von Anfang an. Das fand ich so furchtbar. Und es zieht sich eigentlich durch den ganzen Film. Natürlich gibt es am Ende die Moral von der Geschichte. Der Boss sagt, ja Gott, eine Frau könnte vielleicht auch was schaffen, wenn sie keinen Freund oder keinen Mann hat, aber zum Glück haben sie ja jetzt einen. Aber vielleicht war ich ein bisschen zu streng. Das ist am Ende so ungefähr das Fazit. Ja, furchtbar. Wie gesagt, 2 von 10 Bananen. Und dieser Film verdient auch keinen Einspieler von mir.
Okay.
Ein scharfes Urteil.
Ja, aber man kann immerhin, wer will, kann ihn sich bei Netflix anschauen. Aber es gibt ihn auch noch auf DVD, unter anderem bei Amazon.
Okay, bei Amazon frage ich mich manchmal, wenn ich diesen Film jetzt kaufen möchte, wann ist der optimale Zeitpunkt dafür? Ich habe letztens nicht nach einem Film geguckt, sondern nach ein paar Schuhen und habe mich gefreut, oh, das ist ja viel günstiger als im Geschäft, so Ladenverkaufspreis. Habe sie nicht sofort bestellt, sondern nochmal so meine Schuhe durchsortiert, überlegt, nochmal geguckt. Plötzlich waren die Schuhe 20 Euro billiger. Ich dachte, huch, was ist denn jetzt passiert? Wenn Amazon merkt, ich gucke mir das an, speichern die doch das Ganze und machen die eher teurer. Naja, dann dachte ich, wenn ich jetzt warte, ist das ein Abwärtstrend. Nächsten Tag geguckt. 5 Euro billiger. Oh. Naja, dann überlegst du, bestellst du jetzt? Irgendwann geht es wieder aufwärts. Und tatsächlich, nicht bestellt, nächsten Tag von 57 auf 125 Euro. Dachte ich mir, huch.
Krass. War das denn ein Artikel, der von Amazon verkauft und geliefert wird oder von Drittverkäufer?
Also es ist Prime. Also es heißt ja von Amazon geliefert, oder?
Ja, glaube schon. Außer manchmal kann man ja auch Prime, wenn die das auf Amazon Lager liegen haben, glaube ich. Aber ich weiß es jetzt auch nicht.
Ja, also es kann sein, dass es ein Marketplace-Händler ist, aber bei Amazon auf Lager liegt. Ja. Das kann auch sein.
Ja, und ich verstehe es nicht. Woran machen denn diese Preise, also machen denn die Preise fest? Es gibt ja manchmal Rabattaktionen und Cyber Monday und hin und her. Aber das ist ja eine willkürliche Schwankung. Was ist denn das?
Ich weiß zumindest bei CDs und DVDs und so weiter, wenn es bei Mediamarkt oder Saturn einen neuen Prospekt gibt mit Angeboten, dann zieht Amazon innerhalb von einem Tag oder so nach. Das ist mir schon mal aufgefallen. Da war irgendwas im Angebot und ich habe das gesehen bei Mediamarkt und habe gedacht, ach, könnte ich mir kaufen, und dann wartest du halt einen Tag und dann hast du das Angebot auch bei Amazon.
Und dann denkst du, fein, muss ich das Haus nicht verlassen, bestelle ich
genau.
Da.
Also ich weiß wohl, dass bei so Dritthändlern manchmal auch Algorithmen dahinter steht. Da war ja irgendwie schon mal, dass die dann auch mit anderen, also um auch auf diesen Preisvergleichseiten hochgelistet zu sein, vergleichen die dann andere Verkaufsseiten und so weiter. Und irgendwelche Algorithmen sind da auch schon mal schiefgelaufen, dass dann irgendwie ein Produkt nachher irgendwie, sag ich mal Schuhe, ich weiß nicht mehr genau, was es war, nachher irgendwie 300.000 Euro kosten sollten oder sowas. Ne? Also dass das dann automatisiert irgendwie falsch gelaufen ist. Vielleicht war das ja auch sowas. Eine andere Sache, die ich gehört habe, die jetzt aber, glaube ich, nicht da zutrifft, ist, dass der Preis manchmal teurer sein soll, wenn man sich den Artikel in einem Online-Shop vom teuren iPhone aus ansieht und dann auf Computer steht da aber ein anderer Preis als vom iPhone.
Oh, habe ich auch schon mal gehört. Klingt aber so ein bisschen nach Urban Legend oder so.
Nee, das ist echt so. Also ich kann da bestimmt noch mal einen Artikel raussuchen, der, also wenn man mit dem Handy auf eine Shopseite geht, jetzt nicht für Amazon direkt, ich weiß nicht, ob das auf Amazon stimmt, aber so auf Preisvergleichseiten, die solche Shops, die da gelistet sind, da bekommt ja die Seite sozusagen auch die Informationen, mit welchem Gerät man das besucht, und da sollte, habe ich zumindest schon mal gelesen, und das hat sich auch glaubhaft angehört, dass da dann Preisanpassungen stattfinden.
Du meinst, das nächste Mal bestelle ich von Muttis klapprigen Windows?
Nein, also ja, also was ich immer ganz interessant finde, ist, es gibt so eine Seite, die heißt camelcamelcamel.com, und da kann man Artikel eingeben und dann sieht man einen Preisverlauf von Artikel. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, dass, weiß ich nicht, der noch vor 2 Wochen oder so 10 Euro günstiger war beim, weiß ich nicht, 50 Euro Artikel oder so, kann man vielleicht davon ausgehen, dass der nochmal günstiger wird. Ne? Aber wenn du halt siehst, der ist schon seit einem Jahr konstant auf dem gleichen Preis, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er jetzt erstmal so schnell nicht günstiger wird. Ne?
Ich hatte ein Add-on für einen Browser, das hieß Snipe Me. Mhm. Und da konntest du, wenn du auf einer Amazon-Artikelseite warst, dann konntest du das aktivieren und konntest dir dann erstmal so eine Kurve auch anschauen. Da hast du den Preis gesehen, wie sich der also in der Kurve entwickelt hat, sowohl für gebrauchte Artikel als auch für neue Artikel. Und halt egal, ob Amazon oder Marketplace das angeboten hat. Und du konntest dann dich auch benachrichtigen lassen, entweder per RSS-Feed oder per E-Mail oder per keine Ahnung was. Ja. Und dann konntest du sagen, okay, meld dich, wenn der Preis so und so hoch ist nur noch. Also, ne, wenn der auf dieses Niveau gesunken ist und entweder für neue Artikel oder gebrauchte Artikel. Das fand ich tierisch praktisch, weil so konnte ich Artikel, wo ich gesehen habe, okay, die waren mal teurer, dann wurden sie mal reduziert, habe ich das einfach aktiviert und dann gewartet, bis es halt mal wieder Angebot war. Und dann haben die aber irgendwas geändert, warum man das, also von Amazon aus, warum man das nicht mehr direkt auf Amazon aktivieren konnte, muss man das irgendwie anders machen, das war mir zu kompliziert, beziehungsweise habe ich mir nie im Detail angeschaut. Aber ist dann wahrscheinlich jetzt so ähnlich wie dein Camel.
Ja, genau.
Was ich auch immer spannend finde bei Amazon, zum Beispiel jetzt bei Schuhen, wo ich gerade geguckt habe, da gibt es Preisunterschiede je nach Größe. Hello?
Ja, das ist, glaube ich, auch Nachfrage, ne? Dass sie dann vielleicht eine gleiche Anzahl ungefähr von Schuhen bekommen und dann sind halt schon von Größe 39 alle weg oder fast und dann wird es halt teurer, ne? Schätze ich mal.
Also das ist sowieso komisch. Und Größe 42 wird als Übergröße gezählt bei Frauen, hallo? Schweine. Ich habe meine Füße fett genannt. Ja. Und wenn wir noch bei Schuhen sind, ich muss mich beschweren, Rika-Schuhe, habt ihr eigentlich Rika-Schuhe?
Nee.
Nein.
Du hast nur Esslaufräder, keine Rikerschuhe. Okay, ich habe die Rikerschuhe und fand die immer total bequem und super passend. Und in letzter Zeit haben die total nachgelassen in der Qualität. Die haben überhaupt kein Leder mehr, alles nur synthetisch. Früher war das besser, ja. Ja, die fallen jetzt alle vorne an den Stellen, wo sie geklebt statt genäht sind, auseinander.
Das ist doof. Ja, das finde ich sowieso doof, wenn irgendwie ein Produkt auf einmal schlechter wird, von dem man gewohnt ist, dass das total super ist. Oder zum Beispiel, wenn die auch bei so Soßen oder so, wenn dann auf einmal die Rezeptur anders ist von irgendwas, was man total gerne mal gegessen hat.
Genau, man erwartet sich und zack, schwankt es. Und
Miracoli, die haben früher mal Miracoli geändert, die Soße. Die hat sau gut geschmeckt und dann haben sie irgendwas gemacht und dann war die Soße nicht mehr so gut. Ist schon ewig her, da wart ihr bestimmt noch nicht in Planung oder so. Aber ich weiß noch, ich habe gerne Miracoli gegessen.
Boah, bist du alt, Sprinti.
Gab Miracoli und dann haben die auf einmal die Soße geändert. Irgendwas daran haben sie geändert und danach war das nie mehr so gut.
Aha. Und seitdem Essen auf Rädern. Hashtag Essen auf Rädern for life. Ja. Ja, und seitdem Rika jetzt so blöd ist, wo man sich wirklich immer verlassen konnte und auch noch kann, dass die 42 die 42 ist und die ultra bequem sind, nur sie fallen jetzt halt nach 2 Monaten auseinander. Ja, ja, traurig. Bin ich gewechselt auf Legero, in Schweiz gemachte Schuhe und so. Super toll, hält super lang, warm. Die einzigen Winterschuhe, die mich richtig lange wirklich warm halten. Und dann dachte ich, okay, dann brauchst du jetzt ein paar Stiefel für Everyday außer Sommer und Winter. Ist natürlich auf Amazon günstiger und die verfolge ich gerade. Ich bin ja mal gespannt, wie der Preis weiter schwankt. Also laut Camel. Ich habe das gleich analysiert. Ist das so eine monatliche Schwankung? Das also geht einmal immer hoch, so bis ungefähr 120 und am Tiefpunkt kommt es bei ungefähr 60 an und darauf warte ich jetzt wieder.
Krass. Hast du denn schon mal Preisvergleichseiten, Idealo oder sowas geguckt?
Ja, ja, aber da gibt es immer nicht in 42.
Also,
weil es angeblich Übergröße ist. Nein, nein, meine Füße sind gar nicht fett.
Ja.
Tja, nicht so einfach. Was auch verrückt ist, Placebo gibt schon 20 Jahre. Ich meine, hallo? Seid ihr Fans der ersten Stunde? Altersgemäß könnte das ja hinkommen, oder Spritti?
Ich fand die nie von Interesse. Ich kann mich erinnern, als sie das erste Mal populär geworden sind. Damals, Gott, da bin ich, glaube ich, gerade in Frührente gegangen.
Ja, ganz kurz für alle, die sie auch mögen, weil sie sich an ihre Frührente erinnern. Zum 20-jährigen Jubiläum machen sie eine World Tour. Beginnt im Oktober diesen Jahres und die sind so ungefähr Ende Oktober, Anfang November in Deutschland. Ab morgen kann man Tickets bestellen. Ja, tut es. Vielleicht sehen wir uns ja live. Teilen wir uns ein leckeres Essen auf Rädern.
Ich habe Placebo von ihrer 20-jährigen Geschichte bestimmt auch 12 Jahre lang mit jemand anderem verwechselt. Zur gleichen Zeit, als Placebo groß geworden sind, gab es jemanden, der so ähnlich geklungen hat und so einen Techno-Dancefloor-Hit gemacht hat.
Scooter?
Ja. Nein. Der hieß so ähnlich. Ich komme aber gerade nicht drauf. Leider ist mir auch der Song gerade nicht im Kopf. aber ich recherchiere das und reiche das nach.
Sehr gerne.
Und da habe ich gedacht, ach nee, das ist ja nervig. Und habe immer Placebo dafür gehalten. Und dann habe ich irgendwann nochmal Placebo gehört und habe ich gedacht, also nicht, dass es mir gefallen hat, aber ich habe gedacht, okay, das ist irgendwie doch was völlig anderes, als ich in Erinnerung hatte. Ja.
Ist okay. Ich gehe auch ohne dich dahin.
Ja. Hier steht noch Smalltalk. Ist das von oben mit runtergerutscht? Das ist
von
oder?
Oben mit runtergerutscht.
Ach so.
Wir sind ansonsten jetzt so langsam.
Okay.
Auch mal inzwischen.
Sind wir durch.
Am Ende.
Am Ende unserer Kräfte.
Ganz am Ende.
Ja. Nett, dass ihr zugehört habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Brille auf Couch. Ja. Ihr könnt uns auch gerne Feedback hinterlassen in Form eines Kommentars. Wir werden das dann meistens auch am Anfang der Folge erwähnen und besprechen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja. Ciao.
Tschüss. Tschüss.